Der Club ist brechend voll, so wie schon in den beiden Nächten zuvor. Ein weißblondes Mädchen tanzt auf dem Podium in der Mitte. Rundum bewegen sich Körper im zuckenden Licht des Stroboskops. Die Stufen, die ich hinuntersteige, sind klebrig von verschütteten Drinks. Im Vorbeigehen rempelt mich jemand an. Ich halte mich am Geländer fest und da sehe ich ihn. Zwei Abende habe ich mich umsonst hergequält, aber heute ist er gekommen. Boris lässt nur selten von lieben Gewohnheiten ab. Und das Duplex war schon immer sein zweites Zuhause. Sein Haar ist immer noch millimeterkurz abrasiert, neu ist allerdings der Bart, den er trägt. Ein blondes Musketierbärtchen, und das bestätigt mir, dass André nicht im Land sein dürfte. Er schätzt keine Gesichtsbehaarung bei seinen Leuten. Ohnehin gibt es keinen Hinweis darauf, dass André seit der Nacht in der Halle, der Nacht meines vermeintlichen Todes, wieder in Deutschland gesehen wurde. Es war zu knapp für ihn, damals. Und nachdem Zweifel an meinem Ableben aufgekommen sind, wird er das Land weiterhin meiden. Wohl bis die aussagefreudige Zeugin endgültig beseitigt ist. Die Verräterin. Die Fälscherin, die vom BKA in den Karpin-Clan eingeschleust wurde. Jetzt lacht Boris, legt den Arm um eine Frau, die ich nur von hinten sehen kann, hebt sein Bierglas an die Lippen und plötzlich glaube ich, Benzin und verbranntes Fleisch zu riechen. Der Anblick des realen Boris ist wie Öl im Feuer meiner Erinnerungen. Sie flammen hoch und leuchten jeden Winkel aus. Über ein Jahr lang habe ich alles versucht, um das zu vermeiden. Ich lege mir unwillkürlich die Hand an den Brustkorb. Dorthin, wo Boris Kugel ihn durchschlagen hat. Later, Bitches, dringt es nun ohrenbetäubend aus den monströsen Boxen an der Tanzfläche, und ich nehme das als Aufforderung zu gehen. Für den Augenblick weiß ich genug. Boris ist in der Stadt, was bedeutet, die anderen sind wohl auch hier. Ich drehe mich um, steige langsam die Treppe nach oben. Nicht aus Angst, dass er mich erkennen könnte. Ich habe mich getarnt und er ist nicht sehr gut mit Gesichtern. Aber möglicherweise ist auch Vera im Duplex und ihr Auge ist beängstigend scharf. Es bräuchte mehr als eine Perücke, falsche Zähne und Silikonhüftpolster, um sie zu täuschen. Ich bin sicher, sie war es, die mich in München enttarnt hat. Vera ist die Erste, die ich loswerden muss. Es ist kein Spaß, nachts in den monströsen Wohnblock zurückzukehren, in dem ich seit einer Woche ein Einzimmer-Apartment gemietet habe. Ich muss durch eine schlecht beleuchtete Grünanlage und über einen großen Parkplatz. Überall finden sich Ecken und Nischen, an denen man mir auflauern könnte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste die erste Unterkunft nehmen, die ich mir leisten konnte. Frankfurt ist keine billige Stadt. Und ich habe ohnehin ständig das Gefühl, dass sie mir Böses will, egal in welchem ihrer Winkel ich mich befinde. Die unzähligen Fenster der Wolkenkratzer sind wie Augen, die in die Nacht leuchten, alles beobachten, mich ständig im Blick behalten. Frankfurt ist Feindesland. Es ist das Territorium der Karpins. Als einzigen Vorteil meiner Wohnung empfinde ich die Tatsache, dass sie nur 5 Minuten vom Südfriedhof entfernt liegt. Dort verbringe ich jeden Tag wenigstens eine halbe Stunde und fühle mich zu Hause. Ich wandere zwischen den Gräbern umher, lese die Inschriften und frage mich, was Eileen und Matti jetzt von mir denken. Ob sie sich Sorgen machen. Ob sie Probleme bekommen haben. Vielleicht sogar mit Andres Leuten. Ich gehe jeden Tag die Nachrichten aus Österreich durch, aber zum Glück habe ich bisher nichts entdeckt, was auf Gewalttaten in einer Blumenhandlung beim Zentralfriedhof schließen lässt. Zurück in Frankfurt zu sein, fühlt sich an, als wäre ich mit knapper Not aus einem brennenden Haus entkommen und anschließend freiwillig wieder hineinspaziert. Die Entscheidung ist genau so lange genial, wie keiner aus dem Clan auf die Idee kommt, dass ich etwas so Abwegiges tun könnte. Mit ein wenig Glück suchen die Karpins mich noch in Wien und Umgebung. Damit, dass ich irre genug sein könnte, mich direkt unter ihre Nase zu setzen, rechnen sie nicht. Hoffe ich. Sobald sie auch nur die kleinste Vermutung haben, bin ich verloren. Ich fahre mit dem Aufzug in den 5. Stock und schließe die Tür auf. 28 Quadratmeter für 500 Euro Miete. Wenn ich sehr sparsam lebe, kann ich mir das 2 Monate lang leisten. Auf mein Wiener Konto darf ich nicht zugreifen. Immerhin sucht die Polizei mich in Zusammenhang mit einem Mordfall. Allerdings sucht sie Caroline Bauer, und das bin ich nicht mehr. Ich habe wieder die Schachfigur gewechselt. Nach Bauer und Springer, jetzt König. Das passt, wie ich finde. Einerseits, weil ich vorhabe, im Hintergrund zu bleiben und andere die Arbeit machen zu lassen. Andererseits, weil dies nun die letzte Runde sein wird zwischen André und mir. Am Ende wird einer von uns matt gesetzt sein. Entweder der weiße König fällt oder der schwarze.
Sie hörten Vanitas, Rot wie Feuer, von Ursula Posnansky. Gelesen von Luise Helm. Ein Hörbuch des Argon Verlags.